Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Im Konflikt um die humanitäre Hilfe für Venezuela hat Präsident Nicolas Maduro die Schließung der Grenze zum Nachbarland Brasilien angeordnet. Möglicherweise wird auch der Übergang nach Kolumbien blockiert. Das Regime möchte verhindern, dass internationale Hilfslieferungen nach Venezuela gelangen können. Anne-Kathrin Mellmann.
Die Tienditas-Brücke in Cúcuta, die einst gebaut wurde, um Kolumbien und Venezuela zu verbinden, steht an diesem Wochenende symbolisch für tiefe Gräben zwischen beiden Ländern und zwischen Gegnern und Anhängern der sozialistischen Regierung von Nicolas Maduro. Der Machtkampf zwischen ihm und Interimspräsident Juan Guaido wird auch auf dieser Brücke ausgetragen. Zunächst künstlerisch untermalt durch einen Konzertmarathon auf beiden Seiten. Das Benefizkonzert Venezuela Aid Live in Kolumbien soll Geld für Hilfsgüter einspielen. Das nur etwa 300 Meter entfernte Gegenkonzert mit dem Titel Hände weg von Venezuela soll Regierungsanhänger mobilisieren. Nicolas Maduro lehnt die ausländische humanitäre Hilfe ab, die in Cúcuta auf Weitertransport wartet. Aus seiner Sicht wäre das der Beginn einer militärischen US-Intervention. Was will Donald Trump von Venezuela? Dem Volk helfen? Nein. Was will er von Venezuela? Unseren Reichtum, das Erdöl. Er hat diese sogenannte humanitäre Hilfe erfunden, verfaulte, krebserregende Lebensmittel, die er jetzt mit Gewalt ins Land bringen will, nur weil ihm der Sinn danach steht. Seit Übergangspräsident Guaido die humanitäre Hilfe als Druckmittel gegen die Maduro-Regierung einsetzt, hat sich der Streit hochgeschaukelt. Der britische Milliardär Richard Branson will mit Hilfe von Musik entschärfen. Er organisiert das Benefizkonzert, auf dem viele Stars des Latino-Pop, aber auch Peter Gabriel auftreten werden. Wenn wir die Soldaten überzeugen können, die Tienditas-Brücke zu öffnen, haben wir unser Ziel erreicht. Das würde bedeuten, dass Menschen, die an Krebs oder an anderen Krankheiten leiden, nicht mehr sterben müssen, weil sie dann medizinische Hilfe bekommen. Auf der anderen Seite der Brücke werden 1 Million Menschen warten, an ihrer Spitze Juan Guaido, um Lebensmittel und Medikamente an die Menschen in Venezuela zu verteilen. Juan Guaido hat sich bereits auf den langen Weg nach Cúcuta gemacht. Vor seiner Abfahrt erinnerte er an Caracas, an die hunderttausenden Freiwilligen, die sich gemeldet haben, um bei der Verteilung von Hilfsgütern zu helfen. Wir haben uns in ganz Venezuela organisiert. Die humanitäre Hilfe wird auf dem Land-, Luft- und Wasserweg zu uns kommen und schon bald werden wir einen humanitären Korridor öffnen. Guaidos Kalkül, wenn die Soldaten den Befehl verweigern und die Hilfe durchlassen, wäre die Maduro-Regierung erledigt. Danach sieht es im Moment aber nicht aus. Schon gibt es erste Berichte von Übergriffen der Nationalgarde auf Guaidos Fahrzeugkarawane. Schützenhilfe bekommt der Interimspräsident kurz vor dem Stichtag in Cúcuta von der venezolanischen Bischofskonferenz. Um humanitäre Hilfe zu bitten oder sie anzunehmen, sei kein Verrat am Vaterland, sondern eine moralische Pflicht angesichts der dramatischen Engpässe, unter denen das Volk leide.
Anne-Kathrin Mellmann, aktuell ist in Kürze jetzt, wir bleiben in Venezuela. Die Oppositionspolitikerin Maria Corina Machado äußerte bei uns im Deutschlandfunk die Hoffnung, dass die Armee nicht dauerhaft die Hilfslieferungen blockieren werde.
Maduro hat die Armee zwischen den Hungertod der Gesellschaft einerseits und andererseits Lebensmittel und medizinische Güter gestellt, die an unseren Grenzen angekommen sind. Wenn venezolanische Soldaten und Offiziere nach Hause kommen, dann finden sie sowie der Rest der Bevölkerung leere Tische und hungrige Familien vor. Ich erwarte, dass das venezolanische Militär auf der Seite der Menschen, unserer Verfassung und des eigenen Gewissens steht.
Die Oppositionspolitikerin Maria Corina Machado. Der zweite Tag der Antimissbrauchskonferenz im Vatikan soll heute unter dem Motto Rechenschaft stehen. Tassilo Forchheimer.
Papst Franziskus will die Kirchenoberen aus aller Welt zum Zuhören bringen. Gegenüber den Opfern, aber auch gegenseitig. Das dürfte als große Idee hinter dem heutigen Sitzungstag stehen, der erneut von Vorträgen, Fragerunden, Gruppendiskussionen und Berichten von Missbrauchsopfern geprägt sein wird. Gestern hatte der Papst überraschend einen Katalog von möglichen Maßnahmen vorgelegt. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, selbst ein Teilnehmer, sagte gegenüber der ARD, es sei schon jetzt spürbar, dass der Gipfel nicht ohne Ergebnis bleiben werde.
Der Antimissbrauchsgipfel in Rom könnte ein wichtiger Baustein einer dringend notwendigen Reform der katholischen Kirche sein. Das erklärte die Professorin Marianne Heimbach-Steins, Theologin von der Universität Münster, in dieser Sendung.
Nach meiner Wahrnehmung ist ganz deutlich, dass die Kirche in einer absolut existenziellen Krise steckt. Wir sehen es in Deutschland, dass viele Amtsträger inzwischen über Fragen nachdenken, über die man bis vor ganz wenigen Jahren noch kaum sprechen durfte, ohne sofort einen aufs Dach zu kriegen. Die Zölibatsfrage, die Amtsfrage überhaupt. Das ist für mich ein Signal, dass die Tragweite des Problems allmählich erkannt wird. Es geht tatsächlich um mehr als das, was jetzt mit dem Thema Missbrauch auf der Tagesordnung steht. Aber diese Konferenz kann ein sehr wichtiger Ausgangspunkt werden. Und es ist schon richtig, dass es danach nicht einfach weitergehen kann wie bisher.
Die Theologin Marianne Heimbach-Steins von der Universität Münster. Ohne die erkrankte Fraktionschefin Sarah Wagenknecht kommt heute Die Linke in Bonn zu ihrem Europaparteitag zusammen. Christoph Jänert.
Auf dem Plan stehen der Beschluss des Programms und die Besetzung der Wahlliste, sprich, wer darf im Erfolgsfall ins Europaparlament. Die beiden Spitzenkandidaten sind Martin Schirdewan und Özlem Demirel. Schirdewan sitzt schon seit 2017 im EU-Parlament. Demirel war Spitzenkandidatin bei der letzten Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Parteichef Rieksinger sagt, mit den beiden solle auch ein Generationenumbruch angedeutet werden, hin zu einer jüngeren Partei. Größere Diskussionen wird es wahrscheinlich darüber geben, wie kritisch Die Linke sich in ihrem Programm zu Europa äußert. Von einem früheren Entwurf hat man sich mittlerweile aber verabschiedet. Darin wurde die EU noch als militaristisch, neoliberal und undemokratisch bezeichnet.
Und auf die Frage nach der Glaubwürdigkeit einer Partei, bei der selbst die Führung zerstritten ist, antwortete der linken Politiker Gregor Gysi heute früh.
Naja, vollkommen zerstritten ist ja nun auch nicht wahr. Wir sind uns ja in vielen Punkten einig. Wir werden sehen, was der Parteitag bringt. Ich hoffe, dass ein Programm herauskommt, dass eine Sicht herauskommt, die klar macht, dass wir proeuropäisch sind. Die Linke ist dadurch gekennzeichnet, dass sie die Herrschaftsverhältnisse, die wir haben, kritisiert. Dadurch sind wir zuständig für Negativbotschaften. Ich werde versuchen, Ihnen zu erklären, dass man damit aber den Menschen keine Hoffnung macht, keine Perspektiven gibt. Man kann es doch auch umgekehrt formulieren. Also noch hat die EU keinen einzigen Soldaten und keine einzige Waffe. Wenn sie jetzt schon militaristisch ist, was sagen wir denn dann, wenn sie eine Invasionsarmee hat, sagen wir denn obermilitaristisch oder was?
Gregor Gysi von der Linkspartei. Umweltminister Svenja Schulze von der SPD hat in ihrem Entwurf zum Klimaschutzgesetz ehrgeizige Ziele formuliert. Theo Giers.
95% weniger Treibhausgase bis 2050. Das wird gesetzlich ebenso festgeschrieben wie konkrete Minderungsziele, die die Sektoren Energie, Verkehr oder Industrie Jahr für Jahr erbringen müssen. Die konkreten Maßnahmen soll das jeweils zuständige Bundesministerium erarbeiten. Werden die Einsparziele verfehlt, muss der Bund in Europa Emissionszertifikate zukaufen. Die Kosten dafür werden anteilig nach dem Grad der Nichteinhaltung den Ministerien aufgebürdet, deren Sektoren die Minderungsziele verfehlen. In der Koalition ist das Klimaschutzgesetz umstritten. Teile der Union lehnen es als Klimaplanwirtschaft ab. Aus der SPD kommt dagegen demonstrative Unterstützung für Svenja Schulze.